Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Morgen. Und wir sprechen heute über einen Begriff, der schwer zu fassen ist. Dabei gibt es Lieder über die Heimat, manchmal ganz freudvoll, manchmal traurig, schwermütig. Es gibt Gedichte oder ganze Romane, die sich mit Heimat beschäftigen. Oder es gibt auch Sinnsprüche, zum Beispiel diesen, der dem Philosophen Karl Jaspers zugeschrieben wird. Heimat ist da, wo wir verstehen und verstanden werden. Nur eine von unzählig vielen Definitionen. Wir fragen heute in der Lebenszeit, was Heimat bedeutet. Ist es ein Gefühl? Ist es ein Ort? Ist es die Umgebung von bestimmten Menschen? Was bedeutet es, die Heimat zu verlassen oder vielleicht verlassen zu müssen? Wie ist es, zurückzukehren? Und brauchen wir überhaupt ein Heimatgefühl? Etliche Menschen können damit wahrscheinlich gar nicht viel verbinden. Vielleicht ist der Begriff hier und da auch negativ besetzt. Beschreiben Sie uns gerne, was Sie mit Heimat verbinden, was Sie unter Heimat verstehen. Unser Thema heute in der Lebenszeit bis 11.30 Uhr. Mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet. Und folgende Gäste haben wir in der Runde. Beate Mitscherlich ist Professorin für Psychologie. Guten Morgen, Frau Mitscherlich.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Und Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger in Oberbayern. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Und gleich später im Verlauf der Sendung wird uns auch Simone Dedeajivi, Autorin und Theatermacherin, zugeschaltet sein. Sie können sich natürlich auch gerne beteiligen an dieser Diskussion. Diskutieren Sie mit und rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Mehr als ein Gefühl. Was bedeutet Heimat? Ganz oft ist es ja als oder mit einem bestimmten Ort besetzt. Ein Ort, wo man sich heimisch fühlt. Frau Mitscherlich, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie an einem bestimmten Ort heimisch?
Wahrscheinlich eher in einer Region. Also geboren bin ich im Spreewald. Ich lebe seit fast 40 Jahren in Leipzig und arbeite seit über 20 Jahren in Zwickau. Das heißt, ich bewege mich sozusagen im Südosten Ostdeutschlands. Und da fühle ich mich auch vertraut, sicher, zugehörig.
Mhm. Haben also, könnte man sagen, in der Region auch unterschiedliche Heimaten? Wie ist das?
Ich denke, dass das eher heute der Normalfall ist. Also stimmt nicht ganz, weil es etwa 40% der Deutschen gibt, die an einen Ort gebunden sind. Aber die meisten sagen inzwischen, sie haben mehrere Heimaten im Lebenslauf erlebt und sind damit auch verbunden. Also mehrere Orte.
Sie sagen, das ist heute wahrscheinlich eher die Regel. Das betrifft natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, die ihr Land verlassen haben, verlassen mussten. Das betrifft aber auch Menschen, die einfach oft umziehen mussten. Wir werden alles das weiter thematisieren hier in der Sendung, in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Herr Göttler, Sie sind Bezirksheimatpfleger in Oberbayern. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht groß fragen, ob Sie mit einem Ort besonders verbunden sind oder sich heimisch fühlen. Oder doch?
Eigentlich eher doch, nicht? Ich könnte es mir einfach machen, denn dort, wo ich geboren bin und auch herkomme, ist ein größerer Gutshof. Im Gegensatz zu vielen anderen Deutschen, die ständig unterwegs sind, wohnt meine Herkunftsfamilie dort seit 500 Jahren, lässt sich dort nachweisen, könnte also sagen, das ist natürlich Heimat. Das ist natürlich ein Teil davon auch richtig. Aber, wie es auch schon gesagt wurde, Heimat ist viel breiter, viel mehr. Im Laufe meines Lebens haben sich ganz andere Bezüge entwickelt, Netzwerke, Szenen, auch völlig überregionale Themen. Also nicht nur örtliche Heimaten, sondern auch ja, geistige Heimaten, Literaturen. Das ist im Laufe des Lebens bei mir viel stärker geworden.
Und Sie legen ja auch Wert darauf, das klang eben bei Frau Mitscherlich schon mit, dass es ja viele Heimaten geben kann.
Ja, das glaube ich ist eine Entdeckung der neueren Zeit, dass wir sagen, Heimat wird wahrscheinlich grammatikalisch immer als Singular bearbeitet, aber es ist ein Pluralwort. Es gibt Heimaten. Jeder kann mehrere Heimaten entwickeln. Das kann sehr plural sein, muss nicht sein, aber das ist eine Entdeckung, die wir jetzt machen. Örtlicher Art, aber eben auch geistiger Art und in verschiedenen Zusammenhängen, in verschiedenen Szenen.
Ja, örtlich, aber auch geistig. Das heißt, Heimat ist dann ein Ort und das geht darüber hinaus?
Also wir kommen ja im Laufe der Sendung noch ein bisschen differenzierter dazu, aber ich möchte es gar nicht so weit ausführen. Ich habe drei verschiedene Heimatbegriffe. Der erste überrascht wahrscheinlich die meisten. Weit ins 19. Jahrhundert hinein war der Heimatbegriff ein juristischer Begriff, ein sehr ausschließender Begriff. Mhm. Man musste sich das Heimatrecht erkaufen oder man hatte es eben nicht. Wenn man es nicht hatte, hat man verschiedene Nachteile gehabt, können wir dann darauf zurückkommen, der juristische. Dann natürlich schon der topografische, der örtliche, wo komme ich her, wo kenne ich mich aus, wo werde ich verstanden, wie vorher Jaspers zitiert wurde. Aber das dritte sind eben schon utopische, wenn man so will, Utopos, nicht Ort, nicht örtliche Bezüge, eben Szenen, Netzwerke, Familien aller Art in ganz der ganzen Welt verteilt. Also alle drei Dinge gibt's.
Und ich greife schon mal ein bisschen vorweg, Sie haben sich sehr kritisch auch mit diesem exklusiven Heimatbegriff, mit diesem Ausgrenzenden beschäftigt. Auf all das werden wir zu sprechen kommen hier in der Sendung. Gerne. Wir möchten aber natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen an dieser Sendung. Deswegen können Sie sich beteiligen, indem Sie uns anrufen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. So wie das zum Beispiel Frau Bertin gemacht hat. Sie schreibt uns: Ich lebe seit über 40 Jahren in Frankreich, in Paris. Es ist mein Zuhause geworden. Meine Heimat bleibt jedoch Düsseldorf, wo ich geboren wurde, zur Schule gegangen bin, später studiert habe, in Klammern in Bonn. Also ich nehme mal an, da meint Frau Bertin auch den rheinischen Raum, das Rheinland sozusagen. Meine Heimat, schreibt sie, ist auch meine Muttersprache, die mich die ersten 25 Jahre geprägt hat und die an Wichtigkeit im Alter wieder zunimmt. Das ist eine Mail, die uns erreicht hat, die sozusagen sehr darauf rekurriert, wo man auch groß geworden ist, wo man aufgewachsen ist, Frau Mitscherlich. Das heißt, da, wo die Erinnerungen auch mit verknüpft sind, oder?
Das ist etwas, was vielen Menschen als erstes einfällt, also diese autobiografische Verortung von Heimat, die auch mit einem Gefühl einhergeht, was in den meisten Kindheiten hoffentlich stattgefunden hat, nämlich sicher, geborgen, vertraut zu sein, getröstet zu werden, wenn man traurig ist. Also sozusagen auch einen emotionalen Unterstützung und Hintergrund zu haben. Aber was ich finde an der Beschreibung ist schon auch der Hinweis auf Sprache, also dass die ein wesentliches Instrument unserer Heimatverbindung ist, also dass wir uns einfach sprachlich über die Sprache, die wir als erstes gelernt haben, mit Menschen verbinden und natürlich auch mit Kultur, mit Orten, mit geistigen Dingen.
Verstehen und verstanden werden, da sind wir nochmal bei dem Spruch von Karl Jaspers, ja.
Und das denke ich, das ist schon ein starkes Element. Es ist aber nicht das Einzige und es gibt natürlich auch genug Leute, die ihrer Kindheitsheimat, autobiografische Heimat früh verlassen, oft wechseln, dadurch gar nicht sagen können, welche das jetzt konkret ist und sich Heimat dann in ganz anderen Bezügen suchen.
In der Vorbereitung habe ich in einem Text gelesen, Heimat ist da, wo man jeden Schleichweg kennt. Auch das fand ich eine schöne Beschreibung, in dem man einfach, ja, deutlich, oder in dieser Beschreibung wird so deutlich, dass man sich auskennt, dass man Bescheid weiß. Über die Sprache hinaus, also da sind wir aber noch beim Räumlichen. Ich lese gerne noch eine zweite E-Mail vor von Herrn Mose, der uns aus Berlin geschrieben hat. Er schreibt: Obwohl wahrscheinlich für die meisten Menschen Heimat die Umgebung bedeutet, wo sie geboren wurden, ist der Begriff doch sehr komplex und vielfältig. Für meinen Vater, so schreibt er, war Schlesien seine Heimat. Er erzählte und schwärmte oft davon, obwohl ihm klar war, dass er sie nie wiedersehen würde. Heimatvertriebene, das ist natürlich auch in Deutschland ein großes Thema. Und wenn wir über Flüchtlinge in jüngerer Zeit sprechen, auch da ist natürlich die Frage nach Heimat und Heimatverbundenheit eine ganz, ganz wichtige. Was, glaube ich, klar wird, ist, wenn wir ein bisschen das Fass aufmachen, dass es ganz viele Definitionen gibt. Das kam jetzt schon mal raus und ich habe in der Vorbereitung mal versucht, mir alle Stichworte zusammenzuschreiben, die irgendwie mit der Definition Heimat zusammenhängen. Und da sind viele zusammengekommen. Heimat, wir haben darüber gesprochen gerade, kann ein Ort sein, kann ein Geruch sein, das Wetter, die Sprache, Dialekt oder Sprachmelodie, der soziale Kontakt, die Menschen, vielleicht die Familie. Heimat, das können Emotionen sein. Ganz wichtig vielleicht auch Heimat als Schutzraum zu verstehen, sich sicher zu fühlen. Heimat, die Nation, Heimat, das Liedgut, das Brauchtum, das man kennt, vielleicht das Schützenfest vor Ort. Heimat können Denkmäler sein. Heimat, das kann das Essen sein, das kann Geschmack sein. Das ist so eine wahrscheinlich unvollständige Liste, aber ich habe mal alles, was mir irgendwie begegnet ist im Zusammenhang mit Heimat, aufgeschrieben. Norbert Göttler, Von diesen ganzen, ja, ich versuch mal so Definitionsnäherungen oder Annäherungen an eine Definition, was gefällt Ihnen am besten?
Ich habe mal gesagt, was für einen Heimatpfleger natürlich ungewöhnlich ist. Ich bin froh darüber, dass wir nicht mehr genau wissen, was Heimat ist. Natürlich wissen wir in etwa, was Heimat ist. Sie haben vieles davon aufgezählt, aber ich fürchte mich ein bisschen vor Leuten, die ganz genau wissen, was Heimat ist, weil die nämlich auch wissen, wer dazugehört und wer nicht. Und da kommen wir auch zum Exklusiven, zum Ausschließenden. Und das ist nicht mein Heimatbegriff und sollte es auch nicht sein. Er ist nie kreativ, wenn er ausschließlich ist, auch hier in Bayern nicht. Bayern ist nur verstehbar als sehr offenes Land. Und ich könnte viele Beispiele aufzählen, wo wir von Italien, Frankreich, Tschechien, überall her beeinflusst sind. Und das Gott sei Dank.
Mhm. Herr Göttler, weil ich Sie gerade angesprochen habe und weil Sie jetzt auch auf Bayern zu sprechen gekommen sind, da möchte ich zumindest eine Mail auch noch erwähnen, die uns Frau Runge geschrieben hat, die uns im Vorfeld der Sendung schrieb, dass sie das heutige Programm im Deutschlandfunk gelesen hat. Und sie fragt uns dann, muss es wirklich sein, wieder mal Bayern zum Thema Heimat sprechen zu lassen? Warum nicht Nordfriesinnen, Kassler, Leute aus der Lausitz oder aus Schwerin? Und ja, sie beklagt ein bisschen auch, dass Bayern oft als Prototyp der Heimat verstanden wird. Das ist schon so, Herr Göttler, oder?
Ja, das ist schon so. Und das hat Vorzüge und hat Probleme, nicht? Speziell Oberbayern ist geprägt von Klischees. Sie können nicht in die Welt irgendwo hinreisen, ohne dass man dem Klischee des Bayerns und des Oberbayerns begegnet. Ich persönlich bin ein ganz großer Gegner von Klischees. Ein bisschen was braucht man immer und speziell die Tourismusindustrie lebt davon. Aber es reduziert uns doch ganz gewaltig und jedes Land wird reduziert, wenn es auf ein paar kleine Themen reduziert wird. Also ich bin kein Freund davon und stelle mich auch hierzulande sehr stark dagegen, wo man sich natürlich nicht immer bloß Freunde macht, ganz klar.
Und ich hoffe, Frau Runge, wenn sie uns jetzt zuhört, stellt auch fest, dass Sie, Herr Göttler, einiges mehr zu sagen haben, als über den bayerischen Kontext hinaus oder einiges über den bayerischen Kontext hinaus zu sagen haben. Und ja, Sie können es trotzdem als Aufforderung verstehen, wenn Sie aus Friesland kommen, aus der Lausitz, aus Ostwestfalen, so wie ich. Auch da weiß man natürlich Heimatverbundenheit oft zu schätzen, aber ja, auch da spielt Heimat eine Rolle. Wenn Sie aus Württemberg kommen oder ja vielleicht aus Mecklenburg. Sie können gerne anrufen und uns schildern, was für Sie Heimat bedeutet. Mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Schreiben Sie uns gerne an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Wir haben eben versucht, schon ein bisschen uns definitorisch zu nähern. Es gibt nicht die eine klare Definition, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Heimatbegriff zu nähern. Und Katinka Albracht hat sich einmal umgehört und gefragt auf der Straße, was bedeutet für Sie Heimat?
Heimat bedeutet für mich dort, wo ich gerade lebe, wo ich mich wohlfühle und vor allen Dingen, wo meine Familie ist. Es wäre für mich nicht Heimat, ohne meine Familie zu sein und irgendwo anders zu sein.
Mich zu Hause zu fühlen. Und das ist jetzt nicht unbedingt nationsgebunden. Ich komme selber auch, also ich bin hier geboren, meine Mutter kommt aus Spanien, mein Vater kommt aus Deutschland. Also ich habe schon von Geburt an quasi zwei Kulturen und zwei Länder kennengelernt.
Ich bin halb Deutsch, halb Libanesin. Ich würde sagen, meine momentane Heimat ist Deutschland. Ich bin hier gerade verortet. Aber ein Heimatsgefühl ist für mich verbunden mit einem Gefühl von, ich bin irgendwo zu Hause. Und zu Hause fühle ich mich, wenn ich mit meinen Liebsten Zeit verbringe, wenn ich mich nachts an jemanden kuschel und den Herzschlag von jemandem durch seine Brust höre oder durch ihre Brust höre, dann habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Und das ist einfach etwas, was ich mit mir trage, egal wo ich hingehe.
Da, wo ich wohne, meine Familie ist. Und ich habe eine zweite Heimat, da, wo ich geboren bin.
Ich würde sagen, wenn ich mich wohlfühle, also Freunde habe, Familie, dass ich mich auskenne, einfach so ein Ort, wo man sich wieder zu Hause fühlt, wenn man von woanders kommt.
Für mich ist Heimat ein geliebter Mensch. Das ist nicht, wo ich geboren bin, sondern einfach ein geliebter Mensch, das ist für mich Heimat.
Einige Stimmen, die Katinka Albracht für uns gesammelt hat, zu der Frage, was verbinden Sie mit Heimat? Lena Riemann hat uns angerufen und auch ja, sie verbindet etwas Spezielles mit der Heimat, denn sie hat den Blick, wenn ich es hier richtig auf dem Monitor lese, den Blick aus dem Ausland auf die Heimat gewonnen. Frau Riemann, guten Morgen.
Ja, hallo, Riemann. Genau. Ja, ich war nach der Schule war ich für ein Jahr im Ausland, in Südamerika, und da kam ich dann auch das erste Mal so richtig in Kontakt mit dem Begriff oder auch mit diesem Gefühl so richtig, weil man dann ja wirklich mal weiter weg ist. Und habe mir dann auch darüber Gedanken gemacht, was das so für mich bedeutet und wann das immer so aufkam. Und ich habe festgestellt, dass es für mich eigentlich auch grenzenlos ist. Also egal, wo ich war, es gab Orte, wo ich dieses Gefühl hatte. Und dann gab es wieder Orte, wo ich das eher nicht so hatte. Also da habe ich festgestellt, an sich, wenn man es jetzt räumlich irgendwie definieren würde, hätte ich da jetzt gar keinen genauen Ort, sondern das ist so, wie die Vorredner das auch schon meinten, dass das eher vom Gefühl her ist, wo man sich wohlfühlt, wo man vielleicht auch Anschluss findet, egal wo, egal mit wem. Und wenn man das jetzt aber wirklich für sich definieren sollte, dann spielt ja natürlich die Region, wo man aufgewachsen ist, oder das Land schon noch eine Rolle, weil es eben dort verschiedene Moralvorstellungen und Sitten und sowas gibt. Und bei mir war das zum Beispiel ganz stark, was ich so mitbekommen habe, in Bezug auf Deutschland jetzt, Quark und unser Brot zum Beispiel, das hat mir einfach total gefehlt. Das war so, das habe ich nirgendwo gefunden, und damit habe ich ja zum ersten Mal so gemerkt, oh, irgendwie, das ist was ich total vermisse. Und auch als ich wieder kam, auch die Bäume hier zu sehen zum Beispiel, das war auch so da kam dann so ein ganz anderes Gefühl einfach so auf, wo ich mir auch dachte, naja, aber gut, am Ende, das ist ja auch in ganz Europa, gibt es ja ähnliche Nord- und West- und Osteuropa. Deswegen hat es jetzt keine nationalen Grenzen oder so, dieses Gefühl, aber ich würde mich da auch eher über dieses Gefühl, was einen überkommt, definieren, als jetzt über irgendwelche Orte. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass es überall kann dieses Gefühl entstehen, auf der ganzen Welt, egal wo man ist, weil am Ende sind wir ja alle auf dieser Welt und überall gibt es schöne Orte und überall gibt es nette Menschen, überall gibt es denselben Schlag von Menschen, und
das heißt,
deswegen denke ich, ist das recht nicht so festzulegen.
Dieses Heimatgefühl kann es überall geben, sagen Sie, aber Ihr Heimatgefühl ist dann auch ein Stück weit in dieser Sehnsucht entstanden, sage ich mal, also dass Sie sich gesehnt haben nach Quark, nach bestimmtem Brot, nach den heimischen Bäumen.
Genau, ich habe auch richtig gemerkt, mir hat das alles total gut gefallen und ich hatte auch Spaß dran, aber ich habe dann auch so eine Art Heimweh gegen Ende gehabt. Also ich war dann auch wieder wie erleichtert, als ich dann auch wieder hier war. Aber habe dann auch so festgestellt, dass ich gerne reise, aber ich bin zum Beispiel kein Typ zum Auswandern oder sowas, weil ich dann doch schon an die Heimat irgendwie so ein bisschen mich gebunden habe, irgendwie gedanklich. Aber jetzt nicht zu sehr festgelegt auf jeden Fall.
Vielen Dank, Frau Riemann, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie uns Ihre Eindrücke bzw. Ihre Verbundenheit und Ihr Heimatverständnis geschildert haben. Danke für den Anruf. Das gebe ich gerne weiter an Frau Mitscherlich. Wenn Sie sich mal erinnern, wenn Sie im Ausland sind, gibt es da auch etwas, wie uns das Frau Riemann eben geschildert hat, Brot oder der Blick auf die heimischen Bäume, etwas, was Sie besonders vermissen?
Ich finde ja eher interessant den Aspekt, wie warum bestimmte Orte auch irgendwo auf der Welt bei uns so eine Resonanz hervorrufen. Also warum ich mich in so eine enge, emotionale, positive Beziehung mit bestimmten Orten setzen kann. Dafür habe ich auch ein schönes Beispiel, was mir selber mal passiert ist nach einer langen Südamerika-Reise. Das knüpft also jetzt geografisch auch an, wo wir, weiß nicht, 4000 Kilometer viele Wochen durch Südamerika gefahren sind, irgendwann hoch oben in den Anden in einen Ort kam, wo ich sagte, oh, hier können wir bleiben. Und der Freund, mit dem ich unterwegs war, hat gesagt, da hättest du auch im Spreewald bleiben können, weil die Assoziationen waren tatsächlich niedrige Häuser mit Gras- oder schilfgedeckten Dächern.
Okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, den Spreewald sozusagen optisch zusammenzubringen mit der Andenregion, aber...
Ja, der Altiplano hat ein ganz anderes Klima, da weht ein ganz anderer Wind, das Licht ist anders. Aber wahrscheinlich war das diese Art der Häuser, die bei mir so ein Gefühl von Übereinstimmung wahrgenommen hatten. Das ist eigentlich das Interessante. Ich denke auch, was so die Fremdheitserfahrung ausmacht, warum bewege ich mich eben in fremden, fühle ich mich in fremden Umgebungen nicht so zu Hause, weil ich so diese Resonanzen kann ich auch, glaube ich, überall auf der Welt zu Menschen finden, aber ich kann vielleicht in einer fremden Kultur Gesichter nicht so lesen. Ich verstehe Verhalten nicht so, gerade so frisch nach einer Migration. Das erlebe ich gerade auch bei den Ukrainern, die zu uns kommen. Sagt, wem kann ich vertrauen? Warum? Das ist was man sozusagen, also so die sozialen Routinen, die man hat. Ne? Das muss man erst wieder herstellen in einer fremden Umgebung.
Inwieweit auch die Identität über die Heimat definiert wird und Identität auch aus der Heimatregion heraus entsteht. Darüber werden wir sprechen, auch über die kritische Brechung mit Heimat. Bevor wir gleich die Nachrichten hören, hier um 10:30, möchte ich aber noch Herrn Göttler auch noch mal die Frage stellen. Wenn Sie im Ausland sind, gibt es da etwas, was Sie auch ganz besonders vermissen?
Sagen wir mal so, ich lasse es gar nicht so weit kommen. Ich bin ein begeisterter Reisender, aber vielleicht eine Woche oder zwei. Da genieße ich alles, was ich erlebe, wo immer ich auch bin, oft Städtereisen und Kultur und sowas. Aber dass es so weit kommt, dass mir dann was fehlt, richtig gehend, das käme dann erst später und so lange reise ich nicht. Mhm. Ganz einfach.
Aber Sie können, käme sicher was, ja. Aber es gäbe Sachen und Sie können das verstehen, dass man sozusagen aus der Ferne auch nochmal anders auf die Heimat
blickt. Natürlich, ich kann das sehr gut verstehen und das nimmt manchmal auch eigenartige Züge an bei Leuten, die lange weg sind von zu Hause, die dann im Ausland ein völlig falsches Heimatbild entwickeln, das eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Das hat jetzt auch gar nicht mit Deutschland zu tun. Das gibt es bei Italienern in New York oder in Südamerika. Nicht? Das ist interessant, wie Heimatbilder sich entwickeln und dann auch rückständig werden, wenn sie veraltern und nichts mehr mit der Realität zu tun haben.
Mhm. Dann geht es oft ins Klischee hinein, ins Klischeehafte eigentlich, oder?
Ja, so kann es schon sein. Also ich habe mal einen Freund besucht in Schottland, der schon wirklich seit 30 Jahren in Schottland war. Der hat dann plötzlich auch Sprüche drauf gehabt und Musiken gehört, also bayerische Musiken, die bei uns schon gar kein Mensch mehr hört und auch nicht hören will. Ja. Also in New York heißt es Italianità, wenn die Italiener dort sozusagen ihrer alten italienischen Heimat nachtrauern und völlig überrascht sind, wenn sie wirklich dann einmal nach Italien reisen.
Sagt Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger in Oberbayern, mit ihm und mit Beate Mitscherlich, Professorin für Psychologie, und gleich auch mit Simone Dede-Aivi sprechen wir über Heimat. Mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet. Unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und Sie können sich gerne noch beteiligen. Rufen Sie uns an. 00800 4464 4464. In der Lebenszeit im Deutschlandfunk sprechen wir heute über das Thema mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet.
Jeder Bordstein kennt meinen Namen. Hier saß ich schon mit 4. Frisur war Kickermatte, spring aus dem Zug in mein Revier. Ich höre uns noch singen, meine Mutter am Klavier. Wenn ich die Augen zumach, dann sitz ich neben ihr. Und ich liebe diesen Bahnhof, ich erkenne diese Luft. Sehe ein paar Tauben Pizzareste klauen. Hallo Hometown! Beide Fäuste voller Träume, die ich träumte als kleiner Punk. Find jemand, den du liebst, nimm die Klampfe in die Hand. Oh, ich hab dich so vermisst, jede Nacht und jeden Tag. Liebe meines Lebens, lauf den Heimweg wie im Schlaf. Und ich rieche unsere Straße, weil die Clubs noch verraucht sind. Heilig diese Nächte, dreckig ist der Sound. Hallo Hometown, ich bin wieder da. Hometown, so lange her und doch so nah. Und in jeder Ecke hängt noch ein Teenager-Traum. Hallo Hometown.
Der Sänger Bosse, ein bisschen sentimental in den Erinnerungen. Hallo Hometown heißt das Stück. Und das passt zu unserem Thema, das wir heute besprechen in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet. Und folgende Gäste möchte ich noch einmal vorstellen. Beate Mitscherlich ist Professorin für pädagogische Psychologie und sie hat übrigens promoviert zum Thema subjektive Dimensionen von Heimat, eine qualitative Untersuchung von Problemen bei der Beheimatung. So ist es richtig. Frau Mitscherlich, guten Morgen.
Guten Morgen.
Außerdem Norbert Göttler, Er ist Publizist und Schriftsteller und Filmemacher, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, für Dreisat und Arte. Und er ist auch Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern. Guten Morgen, Herr Göttler.
Guten Morgen nochmal.
Und in der Runde jetzt auch Simone Dede-Aivi. Sie ist Theatermacherin. Unter anderem beschäftigt sie sich mit Themen Migration und Rassismus. Sie ist als Autorin tätig, unter anderem für Zeit Online, den Tagesspiegel, das Missy-Magazin und hat einen Text veröffentlicht im Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Außerdem ist sie in der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland engagiert. Guten Morgen, Frau Aivi.
Hallo, guten Morgen.
Ja, in die Runde gefragt, was Heimat bedeutet, das haben wir eben schon ein bisschen aufgemacht, dieses Thema. Ich habe gesagt, dass natürlich gerade die Identität auch ganz eng verknüpft ist mit dieser Heimatvorstellung, Frau Mitscherlich. Also Heimat oder andersrum, Identität entsteht aus der Heimat heraus?
Identität bezieht sich zumindest auf die räumlichen, sozialen, kulturellen Umgebungen, in denen wir leben. Und sie verlangt aber sozusagen auch eine Resonanz, also sie verlangt sozusagen die Anerkennung. Also die Erfahrung von Menschen mit Migrationshintergrund ist ja oft, dass sie zwar irgendwo in Deutschland geboren sind und sich hier auch heimisch fühlen im Sinne des Raumes des Aufwachsens, dass sie aber sozusagen die Zugehörigkeit abgesprochen bekommen. Mhm. Und das führt dann natürlich nicht immer, aber doch gelegentlich zu größeren Identitätsproblemen und auch der Frage, ist das wirklich meine Heimat, wenn sie mich nicht als ihrigen betrachtet?
Da sind wir bei dem ja, Exklusiven, bei dem Ausschließenden, das Herr Göttler eben schon mal angesprochen hat. Frau Mitscherlich, Sie haben sich ja, oder beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung ja sehr intensiv mit dem Thema Beheimatung, also wie Zugehörigkeit und Vertrautheit entsteht. Das ist ja eine Frage, die auch mit dieser Beheimatung zusammenhängt.
Ja, also wie eigentlich die, also ich denke, dass sozusagen das, der zentrale Topos, das ist glaube ich auch in diesen Stimmen, die Sie aufgenommen haben, sehr gut rausgekommen von Heimat, letztendlich ein Gefühl von sozialer Verbundenheit und Zugehörigkeit ist, was ich üblicherweise natürlich von einem geografischen oder lokalen Hintergrund entwickle. Aber wenn mir Zugehörigkeit abgesprochen wird oder wenn ich verunsichert bin in der Anerkennung der Identität. Also ich habe das natürlich eher aus der ostdeutschen Erfahrung herausgeschrieben, dass ich gar nicht weggezogen bin. Also ich bin nicht migriert, aber das Land hat sich verändert. Mhm. Die Regeln waren plötzlich andere, die Hierarchien waren plötzlich andere, die Eliten waren plötzlich andere. Und sagen wir mal, das Land, auf das hin ich 25 Jahre sozialisiert wurde, das existierte nicht mehr. Und ich musste sozusagen mit 25 Jahren nochmal neu anfangen. Und das ist tatsächlich das, was vielen Flüchtlingen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund geht und muss sozusagen neue Regeln lernen, neues Sozialverhalten und mich in und damit verändere ich natürlich auch ein Stück weit meine Identität. Mhm. Oder ich mache daraus eine polemische Identität, das machen die Ostdeutschen, das machen auch Menschen aus mit Migrationshintergrund und sagen, nö, ich behaupte sozusagen meine Eigenständigkeit auch ein Stück weit andere Art gegen die Anforderungen eines Systems, was vielleicht Wertigkeiten anders definiert, als ich das gelernt habe.
Ich glaube, Herr Göttler hatte Ihnen jetzt zugestimmt, aber ich würde gerne noch eine andere Perspektive zunächst mit in die Runde holen. Bei dem, was Sie angesprochen haben, Frau Mitscherlich, die Heimat zu verlieren, entweder weil es das Land nicht mehr gibt oder auch ganz physisch die Heimat zu verlieren, zum Beispiel durch Braunkohletagebau, wenn der abgebaggert wird und Ortschaften ganz verschwinden, darüber werden wir noch sprechen. Aber sozusagen der andere Blick, den liefert uns Simone Dede-Aivi mit einer audiovisuellen Online-Installation, die sie gemacht hat, unter dem Titel »Es mal besser haben«. Hintergrund ist der Satz, wir sind in dieses Land gekommen, damit ihr es mal besser habt als wir. Und zu sehen sind auf esmalbesserhaben.in.de, so heißt die Homepage, wo das zu sehen ist. Da sind zu sehen 6 Erwachsene, die über das Aufwachsen sprechen mit Rassismus, die Hoffnungen und die Ansprüche der Eltern. Zu sehen in einem virtuellen Stuhlkreis auf einer Berliner Kreuzung, Frau Aivi. Vielleicht schildern Sie das ganz kurz, wie das entstanden ist, diese Online-Installation.
Ja, also das, die Online-Installation basiert auch auf einem Theaterstück oder eben einer Installation, die man im Theater besuchen kann. Und dafür habe ich mich zusammengetan, eben mit 6 Expertinnen zu diesen Themen. Es kam einfach dazu, dass ich gemerkt habe, dass meine privaten Gespräche sich immer mehr um die Frage drehen, wie erkläre ich meinen Kindern Rassismus? Das hat einfach was damit zu tun mit dem Alter, in dem ich gerade bin. Ne? Also Kinder kommen in das Alter, in dem sie mit Rassismus konfrontiert sind, auch verstehen, dass da irgendwas passiert, aber nicht genau was. Und da gibt es dann aus dieser Perspektive heraus auf einmal ein Umdenken oder eine neue Betrachtung eigentlich der Eltern, deren Erfahrungen und deren Wünsche für uns, als wir Kinder waren. Das heißt, wir sprechen aus einer Perspektive der zweiten Generation, also Menschen, die selbst nicht migriert sind oder eben als junge kleine Kinder nach Deutschland gekommen sind mit ihren Eltern und den Eltern, die eben diese Migrationserfahrung bewusst gemacht haben. Mhm. Ob das jetzt Flucht war oder Arbeitsmigration. Und als diese Sandwich-Generation sich nochmal Gedanken darüber zu machen, okay, unsere Eltern, die haben was aufgegeben, die sind hierher gekommen und ich fand es interessant, wie viele Menschen wirklich mit diesem Satz, wir sind hierher gekommen, damit es dir besser geht, also wir haben Opfer gebracht für dich, ihr sollt es mal besser haben, konfrontiert wurden. Und gleichzeitig projizieren wir ja unsere eigenen Wünsche, also das, was wir gerne gehabt hätten als Kinder, auf unsere Kinder. Zum Beispiel, indem rassismuskritische Kindergärten gegründet werden oder es diesen besonderen Wunsch gibt, dass die nächste Generation nicht die gleichen Probleme haben muss, mit denen man selbst beim Aufwachsen in Deutschland konfrontiert wurde.
Sie haben jetzt geschildert, dass in dieser Installation oder eben online zu sehen sind Menschen, die eigentlich hier geboren oder nicht eigentlich, die hier geboren sind oder als kleine Kinder hierher gekommen sind, von denen man eigentlich sagen kann, Deutschland, sei es Berlin oder die Eifel, ist, glaube ich, da ist einer ihrer Protagonisten sozusagen her. Eigentlich ist das die Heimat, die Eifel, Berlin oder irgendein anderer Ort in Deutschland. Trotzdem, Frau Jiwisch, tun Sie sich aber schwer mit diesem Begriff.
Ja, ich finde es tatsächlich interessant, dass der Begriff überhaupt immer wieder so auftaucht. Also quasi so von außen durch Anfragen wie diese jetzt an mich rangetragen, weil in meinem eigenen Umfeld spielt er überhaupt keine Rolle. Wenn dann eher zynisch, ironisch gebraucht, ich glaube, egal bei welchen Tätigkeiten, wenn ich rausgehen würde und in meinem Arbeitsumfeld oder Bekanntenkreis fragen wollte, was bedeutet denn Heimat für dich, würden alle denken, ich wäre ein bisschen verrückt geworden oder so.
Und hätten Sie da eine Antwort darauf?
Ja, genau, die Antwort habe ich auch schon in dem Text in Eurer Heimat ist unser Albtraum gegeben. Die ist nämlich, dass ich Heimat als Begriff überhaupt nicht fühle. Ich weiß nicht, verstehe ich nicht, aber Heimaten eben schon. Und da der Begriff ja eigentlich nicht in der Mehrzahl gebraucht wird, das fand ich das Interessante, dass Menschen, die sagen, aha, Heimat wird beschrieben als irgendwie dieses Gefühl von Zugehörigkeit oder verortet sein. Und wenn ich dann aber sage, ah ja, das ist so in der Eifel, wo ich aufgewachsen bin, das ist so im Iran oder in Westafrika, da wo quasi meine Familie vor mir begonnen hat, wo die Familienerzählungen spielen und wo ich das Gefühl habe, da gibt es immer einen Platz für mich. Und das ist in Berlin oder Hamburg, wo ich meine Wahlheimat gefunden habe quasi und da zu Hause bin, selbst Familie gegründet habe und dann sage, ah, das ist gut, dass du fragst, ich habe drei Heimaten.
Da kann, glaube ich, Herr Göttler gut anschließen, Bezirksheimatpfleger in Oberbayern. Sie haben ja eben schon von den vielen Heimaten auch gesprochen.
Ja, genau. Da würde ich auch ein bisschen widersprechen wollen, der Vorrednerin. Tatsächlich wird viel von Heimaten gesprochen mittlerweile. Das ist auch vernünftig, haben wir in der ersten Runde ja schon besprochen. Ich erlebe gerade im Gegenteil eine Inflation des Heimatbegriffs. Alle möglichen Parteien, Institutionen, Presseorgane sprechen von Heimat. Ich werde pausenlos eingeladen, auch in Berlin und Hamburg, wo wir professionellen Heimatpfleger schon sagen, also Gemach, lieber keine Inflation und genau hinschauen. Ja? Mhm. Es ist nicht überall Heimat drin, wo Heimat draufsteht. Der Heimatbegriff wird auch heute missbraucht.
Sehr gut.
Da legen wir viel Wert drauf, da genau drauf zu schauen. Das tun wir auch.
Und wird ja also auch als Kampfbegriff gebraucht.
Wird auch als Kampfbegriff gebraucht, wenn Sie heute durch eine Stadt fahren, egal wo, und es ist gerade Wahlkampf, auf jedem zweiten Plakat ist der Heimatbegriff vorhanden. Ich habe Freunde, die diesen Heimatbegriff absolut nicht verwenden wollen. Das akzeptiere ich vollkommen. Das ist sogar sehr nachvollziehbar. Allerdings dürfen wir das Thema, den Inhalt nicht aus dem Auge verlieren und ihn vor allen Dingen nicht an die Rechtspopulisten abtreten. Dafür ist er zu wichtig. Mhm.
An der Stelle würde ich gerne Frau Bürger, die uns angerufen hat, Elke Bürger in die Runde holen. Denn ja, wir haben gerade ein bisschen über diese auch negative Deutung des Heimatbegriffs gesprochen. Und ich glaube, so sehen Sie es auch. Guten Morgen, Frau Bürger.
Guten Morgen. Ja, ich muss da vielleicht ein ganz klein bisschen ausholen. Ich bin Jahrgang 63 und in Ostwestfalen aufgewachsen. Und eigentlich hat mich mein Geschichtsunterricht in der Schule, damals in der Hauptschule, sehr geprägt. Wir wurden damals 3 Jahre mit dem Dritten Reich auseinander bombardiert. Uns wurde ein schlechtes Gewissen und alles eingeredet. Und vor allen Dingen wurde uns auch damals dargezeigt, wie es ist, wenn Fremde im Land sind, in der Heimat. Wenn die Heimat durch Fremde sozusagen, wie damals Juden, Fremde, egal, war ganz schlimm. Und ich habe mich als Kinder schon drüber, als Jugendliche darüber aufgeregt. Das fand ich ganz schlimm. Und so wurde für mich dieses Heimatgefühl ganz, ganz schwierig besetzt und negativ besetzt. Damals kam dann auch, bei uns waren viele Spanier, Italiener als Gastarbeiter in der Klasse. Türken kamen etwas später. Und ich habe das nicht verstanden, dieses Ausgrenzen. Das war für mich immer schlimm. Und dann kam dieser Begriff Heimat, das ist unsere Heimat. Meine Schwiegermutter war eine Vertriebene, die ist nie aus ihrer Heimat weggekommen sozusagen. Die hat ihre Heimat verklärt, die ist 46 angekommen und ist nie hier in Deutschland, also in der BRD angekommen. Und darum fand ich das so schlimm, Heimat. Das ist für mich ein Begriff, da geht bei mir eine Gänsehaut hoch. Für mich ist ein Zuhause wichtig und zu Hause bin ich da, wo ich mich wohlfühle, wo man eben beim Anfang, wo man mich versteht, wo man meine Sprache kennt. Meine Sprache ist es nicht das gesprochene Wort, sondern meine Sprache bin ich. Mhm. Und das ist mein Zuhause, das ist mir wichtig. Und darum komme ich mit diesem Begriff Heimat überhaupt nicht klar.
Danke, Frau Bürger, dass Sie uns angerufen haben. Danke für diese Schilderungen. Ich würde noch gerne 2 weitere Stimmen zu Wort kommen lassen. Einmal von Frau Kamphausen. Sie hat uns geschrieben, Heimat ist für mich der Geruch der Erde, der Geruch der Kuhfladen, der Geruch der Brötchen, also des Geschmacks Wasser. Und außerdem hat uns Frau Ettmann angerufen, geschrieben. Sie schreibt uns, vor mehr als 50 Jahren zog ich zum Niederrhein. Ich lebe sehr gerne hier, aber es ist nicht meine Heimat, es ist mein Zuhause. 9 Jahre habe ich ab 2007 noch einmal in Leipzig gelebt. Hier habe ich dieses Gefühl, das ich nirgendwo sonst habe, das Gefühl von Geborgenheit und Ankommen. Das sind dann noch 2 ein bisschen positiver gewendete Verständnisse von Heimat. Aber ja, wir haben ja ein bisschen über das Persönliche gesprochen jetzt, was wie Identität auch aus Heimat heraus entsteht. Wenn wir gesellschaftlich mal schauen, gibt es da eine Art von Bruch zwischen Menschen, die dann eher ortsgebunden sind, auch vielleicht verwurzelt, wie man das sagen würde, und einer mobilen, jungen Gruppe? Sie haben das, glaube ich, Frau Mitscherlich haben das mal in einem Text junge Nomaden genannt, also die sehr mobil unterwegs sind auch.
Naja, wir haben ja jetzt 2 Jahre Corona gehabt, da war das mit dem Nomadisieren nicht mehr so einfach und man merkte plötzlich, es geht auch ohne, jetzt dürfen alle wieder und wollen auch alle wieder, aber der Punkt ist sozusagen, der Heimatbegriff hat natürlich was mit Raumbezügen zu tun und Menschen polarisieren sich, ich denke eher nicht in junge Nomaden und alte Sesshafte, sondern in Menschen, die eher ortsgebunden leben aus verschiedenen Gründen und Menschen, die natürlich auch, weil sie die materiellen, kulturellen, sprachlichen Ressourcen dafür haben, mehrere Räume bespielen können. Mhm. Also eine Wohnung in Paris, New York und Basel muss man sich auch erstmal leisten können. Und ich denke, dass wir haben ja gerade in Ostdeutschland natürlich auch das Problem, dass wir Gruppen haben, die ich denke, die Wende auch nicht im Wesentlichen als Verlusterfahrung verarbeitet haben und auch sehr sesshaft sind und jetzt das Gefühl haben, von dem gerade so mühsam gewonnenen Sicherheit der Zugehörigkeit in der Bundesrepublik vielleicht wieder Abstriche zu machen. Und die werden sehr exklusiv in ihren Heimatbegriffen. Die wollen, dass ihre Kleinstädte, obwohl da ein hoher Wohnungsleerstand und ein hoher Arbeitskräftebedarf ist, nicht gefüllt werden mit Menschen, die zuwandern, die in Deutschland leben wollen oder müssen.
Das hat dann ja auch etwas mit Bewahren zu tun. Ein sehr, wieder sehr konservativer, sagen wir mal so, im Sinne von bewahrender Heimatbegriff. Ich würde auf den einen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, zunächst aber noch mal ganz kurz eingehen mit Frau Aiwi. Wenn wir auf diese Gruppe junger Menschen schauen, die eigentlich, nehmen wir die Corona-Pandemie mal beiseite, unterwegs sind, in ganz Europa zumindest, die Kontakte haben überall hin, spielt in dieser Gruppe von Leuten dann auch überhaupt das Thema Migrationshintergrund eine Rolle? Das, weil letztendlich fast niemand da wirklich an der alten Heimat sesshaft ist, oder?
Naja, ich würde da eher tatsächlich mit Kadi Özdemir von Migrationserbe sprechen. Und der Begriff Migrationserbe, der schließt ja auch einfach all das mit ein, was vorher passiert ist, und zwar nicht nur die Erfahrung der Eltern und Großeltern, auf die man sich da auch beruft, weil die einen prägen, sondern auch auf die Geschichte der Länder, in die migriert wurde. Das bedeutet, wenn ich deutschen Boden betrete sozusagen, dann ist ja einiges an Migrationsdebatten schon gelaufen vorher. Dann gibt es eine Kolonialgeschichte, und diese Geschichte, die schwingt ja immer mit und die nehmen wir mit. Das heißt, wenn wir über diese jungen Nomaden sprechen, dann bewegen die sich ja auch ganz anders in der Welt, weil sie zum Beispiel als weiße Menschen besser reisen können, in verschiedene Länder und Regionen sich vorwagen können und dort anerkannt werden. Und wenn wir dann auch noch gucken, wer eigentlich dann welchen Pass hat, dann habe ich natürlich mit meinem deutschen Pass, der ja ein sehr mächtiger Pass ist, der mir sehr viele Grenzen öffnet und viel mehr Möglichkeiten, mich in der Welt zu bewegen, und die finanziellen Ressourcen, die es dazu braucht, wurden ja gerade auch schon angesprochen. Mhm.
Christian Müller hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Müller.
Ja, guten Morgen.
Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zu unserem Thema, was Heimat bedeutet.
Also ich kann zumindest aus meiner Geschichte erzählen. Ich bin als Kind mit 7 Jahren aus dem Norden Schleswig-Holsteins nach Kiel gezogen und habe dabei erlebt, dass die Höfe, die Bauernhöfe, die dort zahlreich vertreten waren, häufig so aus gelben Ziegeln gebaut wurden, also aus einer anderen Tonart. Und das hat mich irgendwie ganz stark geprägt. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Auto in Schleswig-Holstein unterwegs bin und komme wieder in Regionen vorbei, wo diese Höfe mit diesen gelben Ziegeln sind, hier im Bereich Kiel wird häufig eher roter Ziegel verwendet, dann ist das etwas, was bei mir so eine Art Heimatgefühl wieder auslöst, auch ein bisschen Wehmut, dort weggezogen zu sein. Und das ist eigentlich nur ein kurzer Teil meines Lebens gewesen, bis 7 Jahre. Und jetzt mit 36 merke ich immer noch, dass wenn ich da durchfahre, es ist ein bisschen Heimat.
Das heißt, Sie wurden als Kind geprägt in Sachen Heimat?
Genau, also das ist mir dabei zumindest ganz stark aufgefallen, immer wenn ich dort durchkomme. Es wird ja momentan in der Sendung auch viel drüber gesprochen, Personen, die geflüchtet sind. Bei vielen Kindern ist es auch
so. Herr Müller, an dieser Stelle muss ich Ihnen leider ins Wort fallen. Die Leitung ist ein bisschen hakelig, deswegen verstehen wir Sie jetzt ganz schlecht an dieser Stelle. Aber ich glaube, was wir mitgenommen haben, ist, dass ja, Sie sehr früh geprägt wurden von oder in Sachen Heimat, und dass das viel auch wirklich mit der Umgebung zu tun hat. Und seien es einfach die Ziegel der Bauernhäuser, der Bauernhöfe, die man in seiner Umgebung sieht. Herr Göttler, Sie haben mal gesagt, Heimat lebt nicht von selbst, Heimat muss gepflegt werden durch Geld und Engagement. Das heißt, ja, letztendlich sind alle gefragt, auch die Zugezogenen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die Alteingesessenen, alle sind gemeinsam damit beauftragt, an der Heimat zu arbeiten. An der gemeinsamen Heimat zu arbeiten, um das mal ganz inklusiv zu sagen und nicht das Ausschließende wieder in den Vordergrund zu stellen.
Ja, so ist es. Wenn wir schon vorher nach einer Definition gesucht haben, die wir nie ganz finden werden, würde ich sagen, Heimat ist diese Region, wo ich Verantwortung empfinde, nicht? Dass man das nicht, den Dingen nicht seinen Lauf lässt, sondern selbst mitwirkt und mitgestaltet. Und das ist das, was Sie sagen. Nichts geht von selber, manches muss mit Geldmitteln angeschoben werden. Also hier die Heimatpflege in Oberbayern ist auch damit beauftragt, Zuschüsse zu geben für Denkmalpflege, für Landschaftsgestaltung und ähnliche Dinge. Kulturpflege auf der regionalen Ebene, also nicht jetzt die großen staatlichen Einrichtungen, das ist alles unsere Aufgabe. Aber ich lege immer Wert darauf, es geht nicht um eine Musealisierung der Heimat. Mhm. Das geht sowieso nicht.
Sondern es verändert sich auch.
Es verändert sich und es darf sich verändern. Heimatpfleger sind meistens irgendwie historisch oder was ausgebildet, klar. Aber wir haben eine Gegenwartsverantwortung, eine Zukunftsverantwortung. Welche Heimaten wollen wir der nächsten und übernächsten Generation weitergeben? Das sind die wichtigen Fragen. Und das ist kein Idyll, sondern das ist knallharte Realität, mit der wir heute leben.
Heimat verändert sich. Dazu habe ich von Frau Ajivi den schönen Satz gelesen, das Leben stagniert ja auch nicht, Frau Ajivi.
Ach ja, haben Sie?
Ja.
Ja, ich war gerade gedanklich noch woanders, weil ich das ja schön fand mit der Verantwortung.
Ja, dann machen wir den Sprung nochmal zurück.
Aber das passt wahrscheinlich auch genauso dazu. Ich finde das mit der Verantwortung sehr schön. Und es ist ja auch so ein sehr, fast schon anarchistisches Bild, einfach zu sagen, ich bin gerade hier und ich übernehme hier Verantwortung an diesem Ort für diese Gruppe von Menschen, mit denen ich gerade zusammengekommen bin, also mit einer Bezugsgruppe an einem Bezugspunkt. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob man genau dafür den Heimatbegriff braucht, den man ja, und deswegen finde ich das auch so schwierig, diese Diskussion um, den sollte man nicht den Rechtspopulisten überlassen. Ich glaube, dafür ist es eigentlich zu spät. Also es ist, na, wenn man sich überlegt, dass sich die rechtsextreme NPD als soziale Heimatpartei bezeichnet oder der NSU oder die das Kerntrio, das selbsternannte sich, also aus dem Thüringer Heimatschutz hervorgegangen ist, dann ist es für mich tatsächlich sehr verwunderlich.
Dass das heißt, da ist das Wort für Sie verbrannt.
Das Wort ist verbrannt ist sehr verwunderlich, dass jetzt alle möglichen Parteien sich tatsächlich da wieder drauf beziehen. Und,
aber können Sie verstehen, Bundesinnenministerin Faeser hat vor kurzem gerade gesagt, dass dieses Wort eigentlich ein bisschen neu besetzt werden muss, damit man, wie Sie gesagt haben, es nicht dann bestimmten Kreisen überlässt.
Ach, ich finde Sprache so aufregend und so im Wandel. Ich frage mich, warum man immer irgendein Wort wieder sich zurück aneignen muss und es versuchen muss, anders zu füllen. Man kann ja auch neue Worte und damit auch neue Konzepte finden, in dem auch irgendwie andere Generationen mit einbezogen werden und das Thema breiter aufgemacht wird.
Vielleicht, Frau Mütterlich wollte sich jetzt äußern, jetzt ist es gleich 11 Uhr, da kommen unsere Nachrichten, deswegen muss ich Sie vertrösten, in 5 Minuten reden wir weiter. Und Frau Ajivi, vielleicht finden wir gleich noch ein paar andere Begriffe, ein paar andere Konzepte für Heimat. Darüber reden wir heute hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk, mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet. Sie können sich gerne weiterhin beteiligen, indem Sie uns anrufen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Eine Lebenszeit, in der wir den Begriff Heimat genauer besprechen. Heimat, das ist ein in Deutschland viel diskutierter Begriff, für viele emotional besetzt, oft verbunden mit einem Ort oder vertrauten Personen. Häufig ist Heimat aber auch mit Erinnerungen verbunden. Manche allerdings sehen den Begriff eher als verstaubt an oder verbinden ihn mit einer bestimmten politischen Agenda. Wir sprechen heute über das Thema mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet. Mit der Professorin für Psychologie Beate Mütterlich, mit Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger in Oberbayern, und der Autorin und Theatermacherin Simone Dede Ajivi. Und ein paar Mails haben uns erreicht, die ich gerne vorlesen möchte. Zum einen schreibt uns Herr Mitreff: Für mich gibt es so etwas wie Heimat nicht. Ich bin mit 24 Jahren nach Berlin gekommen und bin dort 18 Jahre lang geblieben. Im Jahr 2012 bin ich mit meiner Familie nach Basel umgezogen und lebe hier nun schon über 10 Jahre. Ursprünglich komme ich aus Bulgarien. Meine Erfahrung über so viele Jahre hat mich gelehrt, dass es so etwas wie Heimat gar nicht gibt. Für mich ist das, was wirklich zählt, die Begegnung mit Menschen. Diese Begegnungen können oft eine große Bereicherung sein. Und Frau Jung, sie schreibt uns: Ich habe 15 Jahre im Ausland gelebt und war immer dort zu Hause und habe mich heimisch gefühlt, wo ich gearbeitet und mich auf die Menschen und ihre Gebräuche und Gewohnheiten eingelassen habe. Es war wundervoll, schreibt sie. Wir sprechen über die Identität, die aus Heimat heraus entsteht. Wir sprechen aber auch darüber, was passiert, wenn man die Heimat verlässt oder verlassen muss. Wir sehen aktuell wieder eine große Zahl von Menschen, die unter anderem auch nach Deutschland kommen, die fliehen vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ein Gedanke, den ich in diesem Zusammenhang hatte, Frau Mütterlich, wenn wir das psychologisch ein bisschen betrachten wollen: Wenn man flieht, in diesem Fall vor Gewalt, vor einem Krieg, macht es dann das Ankommen einfacher, weil man sozusagen die in Anführungsstrichen alte Heimat mit Gewalt, mit etwas ganz Negativem verbindet? Oder ist es genau umgekehrt?
Na, ich denke, dieses Flüchten müssen vor gewalttätigen oder kriegerischen Einflüssen auf die eigene Heimat kann traumatisierend sein, ist es nicht immer. Also bei den Ukrainern, die jetzt angekommen sind, nehme ich es eher so wahr, dass die eine starke Verbindung zu ihrer Heimat haben, dass die zum Teil mehr dort als hier leben, nach wie vor. Und dass sozusagen die Notwendigkeiten, sich in Deutschland zu beheimaten und sei es auch erstmal nur eine Wohnung zu suchen, sich anzumelden und so weiter, die häufig sehr anstrengen, weil natürlich ihr sozialer Verbund zum Teil auch dort geblieben ist. Also sozusagen die alte Heimat für sie sehr anwesend ist. Wir hatten erst ein Beispiel in einer Erzählung oder einer Mail, wo die Frau sagte, ihre Schwiegermutter wäre ihre schlesische Heimat nie losgeworden. Das kenne ich aus meiner Familie auch, dass die Heimaterzählung der Eltern, Großeltern so stark sein kann, dass die in die nächsten Generationen übertragen wird. Und damit spielt ja auch diese Kunstinstallation. Also sozusagen zu sagen, die Kinder sollen es mal besser haben. Also die Idee, wir kriegen auch einen Auftrag, den wir jetzt irgendwie erfüllen müssen, bestmöglichst. Ne?
Mhm. Also, nur als Ergänzung, Online-Installation unter dem Titel Es mal besser haben, die Frau Ayivi verantwortet hat, die auch hier in der Runde mit dabei ist. Bei dem Stichwort nochmal Heimatvertriebene. Wenn man bedenkt, welchen Einfluss gerade die vertriebenen Verbänden im Nachkriegsdeutschland, in Westdeutschland jedenfalls hatten, da fällt auf, dass der Verlust von Heimat diese Erfahrung Deutschland lange sehr geprägt hat, oder?
Das würde ich auf einer politischen Ebene schon so sehen. Ich denke aber, was vor allem geprägt hat, und das finde ich sozusagen mit diesem Satz von Frau Ayivi, sozusagen, dass Stagnation auch nichts Schönes ist. Also man weiß aus soziologischen Untersuchungen, dass diese Generation der Heimatvertriebenen zwangsläufig, also nicht freiwillig gewählt, einen enormen Bildungsaufstieg gemacht hat. Und zwar in höheren als die sesshaften Deutscher. Also die Notwendigkeit, meinen 500 Jahre alten Gutshof in Ostpreußen oder Schlesien zu verlassen, hat auch dazu geführt, dass Menschen Bildungsbiografien genommen haben, die eigentlich sozusagen nicht vorgesehen waren oder die eigentlich nicht in ihrer Familientradition waren. Und das ist auch sowas, wo ich sage, so das Lösen vom Geografischen führt nicht nur zu neuen Horizonten im wahrsten Sinne des Wortes, sondern zwingt Menschen zu Veränderung. Das ist anstrengend, das ist auch belastend, das ist aber auch oft eine Chance.
Das würde ich gerne weitergeben nochmal an Simone Dedeaivi. In ihrer Online-Installation, da kommt das ja unter anderem auch zum Ausdruck von einem derjenigen, die da mitgemacht haben, dass dieser Anspruch ganz groß war von den Eltern. Also, und das steckt ja in dem Satz, du sollst es mal besser haben, also streng dich jetzt richtig an. Ist das etwas, was da sehr typisch ist?
Ja, ich glaube, das ist was sehr Typisches und auch was, worüber man jetzt so als Erwachsener auch viel lachen kann, weil das auch so was Absurdes hat, weil da sind ja zwei verschiedene Punkte. Da sind die Eltern, die sagen, du sollst es besser haben, deswegen arbeite dich verrückt eigentlich, weil das ist ja erstmal nichts Besseres, unter besonderem Druck zu stehen. Aber gleichzeitig natürlich auch das Verständnis, besonders in Familien, wo die Migration auch einen beruflichen Abstieg bedeutet hat. Wenn zum Beispiel akademische Abschlüsse nicht anerkannt wurden in Deutschland. Und ich merke das in Gesprächen immer, dass in diesen Familien dann besonders viel Druck da ist, dass man auch einen wirklich guten Abschluss macht, einen wirklich guten Beruf bekommt. Und dann ist auch der unbeholfene Umgang erstmal, wenn die Elterngeneration verstanden hat, dass die Kinder Rassismus ausgesetzt sind, zu sagen, du musst einfach besser sein. Sei besser als die Deutschen, dann können die dich nicht so benachteiligen. Und deswegen gibt es eben in sehr vielen Familien mit Migrationserbe einen großen Leistungsdruck. Und viele entsprechen dem auch. Und
ja, ich. Ich weiß nicht, ob die Leitung kurz unterbrochen war, Frau Iwi, ja, aber ich würde gerne noch mal auch an Herrn Göttler weitergeben mit dem Gedanken, ja, dass, wie Sie ja auch schon gesagt haben, Frau Iwi, sich natürlich das Leben verändert, auch Heimat, auch unsere Umgebung verändert sich natürlich ständig. Nicht nur durch, aber natürlich auch durch Menschen, die dazukommen, aber allein dadurch, dass man vielleicht Gewohnheiten verändert. Und Herr Göttler, wenn man sozusagen auch auf Ihre jüngste Veröffentlichung schaut, Sie haben sich im Jahresbuch der Heimat, Bezirksheimatpflege von Oberbayern damit beschäftigt. Unter anderem der Titel ist Gewalt, Heimat und Gewalt, welche Gewalttätigkeit ja auch in mancher einer heimatlichen Tradition steckt. Und da muss man ja durchweg sagen, da ist es gut, dass sich da einiges verändert. Da ist das Konservative oder beziehungsweise das Bewahrende, ach, das war früher so, das müssen wir so weitermachen, eigentlich überhaupt keine Option. Also es geht zum Beispiel um die Züchtigung, es geht um wirklich harte, rassistische Äußerungen. Ja, und das schildern Sie da in diesem Buch.
Ja, das muss man immer mit aufgreifen. Idyll war Heimat nie. Jeder von uns kann seine Großeltern fragen und die werden bestätigen, dass eine Idyll-Vorstellung fehl am Platze ist.
Das heißt, Sie würden es unterschreiben, dass es gut ist, wenn sich Heimat auch verändert?
Hat sich immer verändert, hat sich auch in den Jahrhunderten vorher verändert. Mhm. Es gibt bei den Historikern ein Wort, das verpönt ist, früher. Es gibt kein früher, man muss sagen, wann man was meint. Es ist auch festzustellen, dass auch in dem von Ihnen geschilderten Bayern immer Menschen weggezogen sind, ganz bewusst, weil sie ihre alte Heimat verlassen haben, weil sie zu eng wurde, weil sie ihnen keine Luft zum Atmen gelassen hat, weil sie ihr Lebenskonzept nicht entwickeln konnten in kleinen Dörfern. Die Welt unserer Eltern war unwahrscheinlich klein, wenn nicht gerade Krieg war, und hat ganz kleine Räumlichkeiten entwickelt. Und das Flüchten daraus war auch innerhalb Bayerns, innerhalb Deutschlands eine Realität.
Was sagen Sie dann, wenn man Heimat zur Idylle erklärt?
Naja, das müsste die Psychologin besser erklären. Das hängt damit zusammen, dass man sein Ego etwas aufpäppelt, indem man sich sehr stark mit einer gewissen Identität vereint. Aber das entspricht wohl meistens nicht der Realität. Ich würde sagen, auch eine gebrochene Heimat ist Heimat. Und fast alle unsere Heimaten sind gebrochen in irgendeiner Weise. Da ist es eine Frage der Erwartung, was man an diese Heimat hat. Wenn die überzogen ist, dann wird der Heimatbegriff und das Verhältnis dazu immer scheitern. Ich vergleiche das immer mit einer Beziehung, einer Ehe. Wenn man seine ganzen Erwartungen des Lebens auf den Partner, auf die Partnerin projiziert, wird das wahrscheinlich scheitern. Und so wird das mit der Heimat wohl auch sein.
Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger in Oberbayern. Und ich gebe weiter an Gerd Kampling. Er hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Kampling.
Guten Morgen.
Ja, sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema, was Heimat bedeutet.
Ich hatte früher kein Heimatgefühl. Ich habe ein Heimatgefühl eigentlich erst entwickelt, als meine Heimat weg war. Ich habe mich auch freiwillig verlassen. Ich war in der DDR, ich bin dort aufgewachsen, in einer Kleinstadt, in Niederstadt-Eisleben, in Sachsen-Anhalt. Ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, ich war im Gefängnis, ich durfte dann ausreisen. Ich war froh, ich war glücklich. Ich war auch glücklich, als ich hier in der Bundesrepublik angekommen bin. Ich bin 1980 in die Bundesrepublik gekommen und habe 1987 und habe ich es geschafft, besuchsweise in die DDR einreisen zu dürfen. Und ich habe dann, als ich an dem Morgen mich von meinem Freund verabschiedet habe, bin ich in die Stadt gefahren und habe so alte Orte besucht, wo ich gewohnt habe, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich mir mein Bein gebrochen habe, alles. Und da habe ich eigentlich erst Abschied genommen. Da habe ich erst gespürt, das ist meine Heimat. Hier, das sind meine Wurzeln. Hier wurde ich sozialisiert, hier bin ich aufgewachsen. Hier wurde ich so, wie ich bin. Und ich habe geheult von Eisleben bis ans Schkeuditzer Kreuz. Deswegen Heimat. Ich weiß auch nicht, ob sich das da, ich hatte ja die Frage gestellt, ob sich das vielleicht verändert, wenn man plötzlich woanders ist, ob man einen anderen Heimatbegriff bekommt. Ich habe jedenfalls einen Heimatbegriff erst entwickelt, als sie weg war.
Man merkt Ihnen, glaube ich, an, auch in Ihren Schilderungen, dass das bis heute dann ein sehr emotional besetztes Thema für Sie ist, Herr Kampling. Ja. Macht es denn, ich sag mal, die ganze Sache einfacher, dass es einfach die Grenze nicht mehr gibt, dass Sie reisen können und jederzeit auch in Ihre Heimat zurückkehren können, oder vielleicht leben Sie auch wieder dort?
Nein, ich bin seit 40 Jahren in Frankfurt. Das macht das natürlich unheimlich einfacher, unheimlich viel einfacher. Es hat sich auch sehr viel verändert, manches zum Guten, manches zum Schlechten. Viele Dinge sind nicht mehr da, die es früher gab. Aber insgesamt, ich bin immer froh, ich fahre einmal im Jahr darüber. teilweise auch mit meinem Bruder gemeinsam. Und ich bin immer froh, wenn ich dorthin fahre und immer auch ein bisschen traurig, wenn ich wegfahre. Aber das hat mir, das ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich einfach wieder dort sein darf.
Das heißt,
deswegen kann ich auch Leute verstehen, diese Generation, die vertrieben wurde, dass sie da nie von weggekommen ist. Ich kann das nachvollziehen.
Sie schildern gerade, wenn Sie zurückkehren in Ihre Heimat, ist Frankfurt jetzt Ihre zweite Heimat oder ist das auch eine Heimat, um nochmal bei dem Plural Heimaten zu bleiben?
Es ist sowas wie eine Heimat geworden. Also ich fremde immer noch ein bisschen mit dieser Riesenstadt, aber irgendwas zieht mich auch immer wieder hierher. Ich genieße auch die Vorteile einer riesengroßen Stadt, aber Eisleben ist ja eine kleine, sehr, sehr kleine Stadt mittlerweile. Ja, ich würde sagen, ich habe zwei Heimaten. Also ich habe zwei Söhne, die hier geboren sind in Frankfurt und für die ist Frankfurt Heimat. Und was ich natürlich auch sagen muss, Bundespräsident Gauck hat ja mal gesagt, Schmerzen können auch beheimaten.
Ja.
Und da komme ich wieder drauf zurück, weil ich hatte dort auch Schmerzen, aber ich hatte auch so eine tolle Kindheit gehabt. Das beheimatet alles. Auch Schmerzen.
Da hängt viel dran, viel Erinnerung auch. Beate Mitscherlich, Sie können das, glaube ich, in weiten Teilen auch unterstützen bzw. nachvollziehen, was uns Herr Kampling schildert, weil Sie eben auch eine Ihre Biografie auch beginnt in der DDR.
Ja, wobei ich, für mich war das zum Beispiel immer ein Punkt, auch in meinem damaligen, also oppositionell würde ich jetzt nicht sagen, aber kritischen Engagement. Ich habe immer gedacht, ich möchte nicht ins Gefängnis kommen und ich möchte nicht sozusagen die DDR verlassen müssen, was Freunden von mir passiert ist. Also für mich war die Heimatbindung so stark, dass sie zum Beispiel da auch, also ich hätte auch nie einen Ausreiseantrag gestellt. Und zwar nicht, weil ich mit dem System identifiziert war, sondern weil ich einfach meine Freunde, meine Familie, meine Arbeit in der DDR hatte. Aber ich verstehe das, weil das hat auch was mit dem Migrationsthema zu tun. Wenn ich meine Heimat zwangsweise verlassen muss oder wenn ich sie verlasse und nicht sozusagen frei zurückreisen kann, was ja durch die Mauer verhindert wurde, dann ist sozusagen dieses Wiedersehen 1987 war ja auch sicher ganz unsicher und bedroht und das Gefühl, möglicherweise das vielleicht zum letzten Mal zu sehen, so haben wir es ja bis kurz vor der Wende noch gedacht, ist, glaube ich, schon sehr eingreifend. Und ich finde diesen Satz mit den Schmerzen auch gut. Also das widerspricht im Übrigen dem mit der Idealisierung, gegen das ja auch Herr Göttler geredet hat, dass nämlich die Heimat nicht nur der Raum der perfekten Übereinstimmung, alles easy, alles leicht, alles schön ist, sondern gerade auch ein Raum, wo wir wesentliche soziale und emotionale Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Und die sind nicht nur positiv.
Ja, Herr Kampling, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben und diese Eindrücke geschildert haben und ein Stück weit mitgenommen haben in Ihre Biografie, in Ihre biografischen Erfahrungen. Vielen Dank dafür. Und Frau Mitscherlich, Sie haben im Zusammenhang jetzt mit Geflüchteten aus der Ukraine zum Beispiel berichtet im Vorfeld, in der Vorbereitung zu dieser Sendung, dass Sie die Begegnung hatten mit einer Frau, die ganz problemlos ihren Namen, das Alter, alles sagen konnte. Aber als sie dann sagen sollte, aus welchem Ort, aus welcher Stadt sie kommt, da brach sie dann zusammen. Das heißt, an diesem Heimatbegriff hängt dann auch, wie wir es gerade auch schon gehört haben, ganz, ganz viel Emotionales.
Ja, es war eine Frau, 32-jährig, Elena aus M. Und dann fängt die an zu weinen und M war Mariupol, das ist eine Stadt, die gibt's nicht mehr. Und das ist einfach was ich glaube, diese vertriebenen Generation kennt, die meisten von uns wahrscheinlich nicht so kennen. Also ich versuche mir das vorzustellen, wenn ich irgendwie in Portugal bin und plötzlich ist Leipzig verschwunden, zerbombt. Und damit nicht nur Menschen, Häuser, Dinge, die mich damit verbinden, sondern etwas, was mich über 40 Jahre biografisch geprägt hat. Das ist, glaube ich, schwer zu verkraften. Und das ist nicht, das ist nicht der Ort, sondern das ist sozusagen die gewalttätige Auslöschung eines Ortes oder die gewalttätige Auslöschung von Erinnerung, von Kultur, weswegen ja auch autokratische Systeme so gern zerstören, bestimmte Zeichen, die für Menschen auch ein Teil ihrer Heimat, ihrer Identität sind.
Ne? Ich würde gerne noch auf eine andere Dimension des Heimatbegriffs kommen, vor dem Hintergrund von einer großen Mobilität. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es eine ganze Generation gibt von Menschen, die viel unterwegs sind, die auch an unterschiedlichen Orten leben. Und wir leben grundsätzlich in einer Zeit der Globalisierung. Die Frage an Frau Ayibi an der Stelle. Glauben Sie, Sie haben ein großes Problem mit dem Heimatbegriff, das haben Sie eben geschildert, aber glauben Sie, dass eine Art dieser Rückbesinnung oder dass dieser Begriff so populär vielleicht auch in jüngerer Zeit wieder ist, dass das gerade damit zu tun hat, dass es eine Art von Rückbesinnung ist im Zeitalter der Globalisierung?
Ja, also das kann sein. Ich finde das auch mit dem, was Frau Mitterich gerade beschrieben hat oder in der letzten halben Stunde beschrieben hat, fände ich das nachvollziehbar, dass Menschen das Bedürfnis auf diese Art Rückbesinnung haben. Ich hab's einfach nicht, tatsächlich.
Ja, ja.
Deswegen ist mir das so ein bisschen fremd.
Ja, trotzdem von einem Hype könnte man sprechen, Herr Göttler, oder? Sie haben das eben auch schon ein bisschen erwähnt, dass es auf Wahlplakaten überall erscheint, dieser Heimatbegriff. Also es ist schon ein in Anführungsstrichen ein Trend, davon zu sprechen.
Also meine Erfahrung ist es, ja. Mhm. Und das macht uns auch Sorgen. Nicht nur, es ist sicher richtig, dass es nicht mehr verpönt ist, im Sinne von Pöhner, die Strafe, dass man davon spricht. Von der Missbrauchsgeschichte haben wir jetzt noch wenig gesprochen. Es ist im 19. Jahrhundert schon missbraucht worden. Es ist natürlich durch die Nazis missbraucht worden. Die Blut- und Bodenideologie wird auch teilweise heute missbraucht. Also wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass man den Begriff Heimat nicht verwenden will. Die Frage nach einem alternativen Wort ist immer ein bisschen im Sande verlaufen. Also da war alles nicht so sehr erfolgreich. Mir wäre wichtig, dass mir der Heimatbegriff eher ein Prozess ist, eine Beheimatung, ein Versuch von Menschen, da und dort sich zu verwurzeln, wenigstens temporär, wenigstens für zeitweise. Mhm. Das ist auch unsere ganz praktische Erfahrung, dass ganz viele Zugezogene, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen da und dorthin ziehen müssen, sich eher um die Geschichte eines Ortes kümmern, um Renovierung von Bauernhäusern, von Bürgerhäusern, als etwa die Einheimischen, für die das eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ein Prozess der Beheimatung oder der Versuch der Beheimatung.
Ja, aber nochmal ganz kurz gefragt, Ihre kritische Auseinandersetzung mit der Heimat ist auch der Tatsache geschuldet, dass dieser Begriff oft missbraucht wurde, wie Sie geschildert haben.
Natürlich, ganz klar. Mhm. Nur die Alternative ist schwer zu formulieren. Alle Arten von Ideen sind willkommen, aber bisher nicht so richtig schlagkräftig. Und es ist tatsächlich so, das ist in den letzten 3-4 Jahren nicht bloß in bestimmten Richtungen formuliert, sondern die Grünen haben Heimatprozesse, haben Heimatkonferenzen ausgerufen. Also alle Arten von Gruppierungen beschäftigen sich damit. Das kann ja auch was Gutes haben.
Hans Sommer hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt Heimat? Fragezeichen. Wozu brauchen wir den Begriff Heimat in unserer Gesellschaft? Wenn es etwas Persönliches ist, finde ich es in Ordnung. Wenn wir aber diesen Begriff in unserer Gesellschaft etablieren wollen, finde ich es nicht, in Klammern, nicht mehr angemessen. Also, und das ist gerade jetzt ein bisschen durchgeklungen, vielleicht suchen wir nach einer Alternative. Frau Ayibi, Sie haben eben schon von Alternative gesprochen, von alternativen Konzepten. Schwebt Ihnen da was vor?
Es gibt ja verschiedene, erstmal benutzen wir den Begriff in ganz verschiedenen Kontexten oder so. Ich mochte zum Beispiel einmal sehr, als mich eine junge Frau nach meinem Zusammenhang gefragt hat. Und es gibt ja, wir haben ja schon seit längerem zum Beispiel eine Diskussion um die Frage, die Menschen gestellt wird, nämlich wo kommst du her? Wo kommst du wirklich her? Und im Grunde ist die Frage übersetzt, heißt sie so viel wie, warum bist du nicht weiß? Und trotzdem hier.
Mhm. Und das heißt auch immer dieses Insistieren, aber wo kommst du denn eigentlich her? Wo kommst du wirklich her?
Und das Bestehen darauf, jetzt Wurzeln zu nennen, die eben nicht der Ort in Deutschland sind, an dem man sich gerade aufhält, oder den man zuerst nennt, also Heimat auch als also selbstbestimmt quasi in dem Moment sagen zu können, das ist, wo ich mich verorte. Und ich mochte es sehr, dass ich nach meinen Zusammenhängen gefragt wurde, weil ich dachte, aha, das kann ich jetzt deuten als das, was für meine Herkunft gerade wichtig ist. Das kann mein beruflicher Zusammenhang sein, also wo komme ich beruflich her mit meiner Ausbildung, wo komme ich, aus welcher Ideengeschichte komme ich, mit was beschäftige ich mich. Mhm. Und aber auch, was ist mein Bezugsort, mein Bezugspunkt? Da wären wir auch noch bei so einer Möglichkeit, ne, zu sagen, ich engagiere mich in meiner Nachbarschaft, weil das mein Bezugsort ist und ich versuche mich da irgendwie zu vernetzen oder in ein Teil eines Kollektivs zu sein oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich mit den Menschen um mich herum bewegen möchte. Und dafür gibt es dann eben auch unterschiedliche Worte. Vielleicht geht es gar nicht darum, einmal das Wort Heimat oder die Idee Heimat zu ersetzen durch was anderes, sondern vielleicht auch präziser zu werden und in unterschiedlichen, ja, unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedliche Begriffe zu finden, die dann in dem Moment eben den, die Bedeutung klar machen.
Ist das nachvollziehbar für Sie, Frau Mitscherlich, nach Kontext zu fragen statt nach Heimat?
Ich frage sehr oft nach Kontext, versuche das auch relativ genau zu machen, aber ich würde ungern auf den Heimatbegriff verzichten, weil der, glaube ich, für sehr viele Menschen, sicher nicht für alle, mit Emotionen verbunden ist, die auch eher, also wenn ich über meine Zusammenhänge rede, wird das was sehr Rationales und dahinter steht auch ein Stück die Idee, muss man sagen, einer individualisierten Gesellschaft. Ich entscheide selber, ich wähle aus, mache ich zum Teil auch. Aber ein Teil von mir sind auch Prägungen, die habe ich einfach mitbekommen von meinen Eltern, von der Tatsache, dass ich in der DDR aufgewachsen bin, in der slawischen Sprache. Deswegen werde ich mich immer mit Osteuropa auch stärker verbunden fühlen als mit Ländern, in denen ich wahrscheinlich die Sprache nicht so beherrsche oder so. Und das ist so ein Teil, wo ich sage, also so wie das Migrationserbe ich mir nicht aussuchen kann, das habe ich einfach mitbekommen. Und das nennen Sie vielleicht nicht Heimat, aber das prägt mich doch oder macht mich zu der Person, die ich bin. Mhm. Mir hat ein was sehr gut gefallen, auch was Herr Göttler gesagt hat. Sagt, für mich ist eben Heimat nicht exklusiv und es ist eben eher ein Prozessbegriff. Also ich habe ja dieses Beheimatung auch dann in die Debatte, also den gab es natürlich schon vorher, aber in die psychologische Debatte eingeführt, weil ich sage, zu diesem sich verbinden mit Orten, mit Menschen gehört auch so ein Stück weit diese Verantwortungsübernahme. Und sozusagen Zusammenhänge klingt für mich auch ein bisschen beliebig und mache ich jetzt das oder nee, mache ich was anders und es ist eigentlich auch egal, wo ich gerade bin. Und das ist, glaube ich, was vielen Leuten auch Abwehr macht, dass der Heimatbegriff so was Verpflichtendes hat. Mhm. Aber ich finde es eigentlich gut, dass Menschen sich an dem Ort, wo sie sind, Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt bin ich hier und dafür tue ich dann auch was. Herr Göttler
hat diesen Prozess angesprochen und der Satz von ihm stammt, oder der folgende Satz stammt auch von ihm, von Herrn Göttler. Heimat ist mehr und mehr auch die Heimat der anderen, die es gemeinsam zu gestalten gilt. Und ich glaube, das ist in dieser Sendung rausgekommen, dass es eben um das Gemeinsame geht und natürlich verändert sich Heimat auch immer. Das war die Lebenszeit heute zum Thema mehr als ein Gefühl, was Heimat bedeutet. Mit Beate Mitscherlich, Professorin für Psychologie, Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger in Oberbayern und Simone Dedeaivi, Autorin und Theatermacherin. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss, bis bald.